Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich will den Herrn loben allezeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Wir wollen beten. O Herr, nun stell uns doch bitte in deine Gegenwart. Sei du so in unserer Mitte, dass auch der am fernsten von dir ist, merkt, Gott ist gegenwärtig. Und decke unser Herz auf. Mach offenbar, welche Abgründe in uns sind. Ach, zerbrich uns, Herr, aber lass uns zu deinem Kreuze finden. O Herr Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, Sünder selig zu machen. Hier ist eine große Sünderversammlung. Gib, dass viele ihre Seligkeit finden. Heiliger Geist, hab dein Werk unter uns und in unseren Herzen während dieser Predigt. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, lass deine Todespein an mir nicht verloren sein. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im 84. Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Denn der Vogel hat ein Haus gefunden, und die Schwalbe ihr Nest, da sie Junge hecken. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott, wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Ehe wir nun das Lied 208 aufschlagen, möchte ich zunächst die grüßen, die im ersten Stock angeschlossen sind. Wir wollen sie im Geist zu einer Gemeinde zusammenschließen. Es ist immer schade, dass wir so in zwei Gruppen getrennt sind. Aber es ist ein Wort und ein Heiliger Geist und ein Herr. Und dann haben wir jetzt einen Taufe vorzunehmen. Mein Freund, du bist hier, nachdem du in der Jugend nicht getauft und konfirmiert wurdest, hier dem Herrn Jesus begegnet. Und wir haben miteinander von dem gesprochen, dem Gott sich geoffenbart hat und sein Heil geschickt hat. Und da haben wir miteinander gesprochen von der Geschichte vom Kämmerer vom Mohrenland, du erinnerst dich, der auch sagte, ich will getauft werden. Und da sagt auch Philippus zu ihm, glaubst du von ganzem Herzen, so mag's wohl sein. Und da hat der Kämmerer gesagt, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und so frage ich dich auch, glaubst du, dass Jesus Gottes Sohn ist? So antworte ja. So knie nieder, dass ich dich taufe mit der Taufe, die unser Herr Jesus befohlen hat. Ich taufe dich in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Herr, der gesagt hat, wer da glaubt und getauft wird, der soll selig werden. Der nehme dein Leben in seine Hand. Er, der an dich dachte, als am Kreuz starb, sei dein Heiland im Leben und Sterben. Friede sei mit dir. Amen. Dann habe ich noch eine zweite Aufgabe. Wir sind ja hier eine Gemeinde. Ich hoffe, Sie haben nach rechts und links guten Tag gesagt, als Sie reinkamen. Wir sind hier nicht im Publikum. Und darum beschäftigt es uns auch, wer denn hier eigentlich nun Küster ist. Sie wissen, dass unser Freund Bass, mit dem wir sehr verbunden waren, nach Holland zurückgegangen ist. Und wir standen vor der schweren Aufgabe, dem Weigelhaus einen neuen Küster und einen Hausmeister zu geben. Und er ist uns von Gott geschenkt worden. Ein früherer Leiter, Hans Hechenrieder, genannt Pfeifi, wird also jetzt die Stelle einnehmen. Ich möchte ihn hier der Gemeinde vorstellen und Ihnen sagen, Sie müssen auch für diesen neuen Hausmeister und Küster beten. Es gibt nicht viele Leute in Essen, die so ein verantwortungsvolles und turbulentes Amt haben. Es gibt kaum ein Haus, in dem so viel los ist wie hier. Tragen Sie ihn mit Ihrer Liebe und Ihrer Fürbitte. Und dir wünsche ich, dass unser Herr und Heiland dich zu diesem Amt recht ausrüste. Gott segne dich. Und nun schlagen wir das Lied 208 auf. Während dieses Liedes wird das Opfer für die Jugendarbeit eingesammelt. Wir haben 208, wollen wir singen währenddem. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Singen Sie auch mit Verstand, denken Sie was dabei. Bei dir. Sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten uns vorgenommen, wir wollten in dieser Passionszeit sprechen über die Gegenstände der Passion. Ich sagte, auf alten Passionsbildern ist ums Kreuz herum oft der Speer und der Schwamm und die Würfel und alles, was eine Rolle spielt, dargestellt. Und wir sprechen nun im dritten Jahr schon über die Gegenstände der Passion und sprechen heute von den Fesseln Jesu, Matthäus 27. Und sie banden Jesum und führten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontius Pilatus. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ist da ein Stuhl frei tatsächlich? Junge Frau, hier ist nur ein Stuhl frei, das kann ich nicht sehen, dass Sie stehen und da ist ein Stuhl frei. Ihr seid doch einig. Rutscht doch rein. Mensch, rutscht doch, ihr seid doch Kerl seid ihr. Das macht nächsten Sonntag alles unser neuer Hausmeister. Meine Freunde, jeden Tag, da liest man in Zeitungen, dass jetzt nächstens bemannte Raketen in den Weltraum geschossen werden. Ich kann es gar nicht abwarten, bis es losgeht. Manche, ihr doch auch nicht. Man kann das heute schon, gar kein Problem.
Man kann die Raketen losfliegen lassen mit Menschen drin. Die Schwierigkeit ist nur die, wisst ihr, wie die wieder zurückkommen sollen. Verzeihung, hier ist tatsächlich noch ein Stuhl. Junge Frau, kommen Sie her. Kommen Sie, hier ist noch ein Stuhl. Wir können das nicht. Barmherzigkeit über alles steht in der Bibel, nicht hier. Ja, jetzt sind zwei Frauen für einen Stuhl. Das ist natürlich so viel mit dir. Sehen Sie, die Raketen können losfliegen. Die Schwierigkeit ist nur, wie sollen wir nach Hause kommen? Wie ich das neulich las, habe ich gedacht, so ist es meistens. Das Losmarschieren ist einfach, nach Hause kommen ist das Schwierige. Die Rückkehr. Sehen Sie, 1942 sind deutsche Soldaten mit Pauken und Gloria nach Russland marschiert. Das war verhältnismäßig einfach. Die kamen ganz weit. Aber das Umkehren war nachher so schwierig. Das Heimkommen, das Zurückkehren. Manche haben 10 Jahre dazu gebraucht. Und manche kamen gar nicht mehr zurück. Das Losmarschieren ist einfach. Aber das Umkehren und nach Hause kommen. Und meine Freunde, das ist auch im geistlichen Leben so. Es ist sehr leicht, vom lebendigen Gott wegzulaufen. Das ist ein Kinderspiel, seiner Vernunft und seinen wilden Trieben folgen und weggehen von Gott. Der verlorene Sohn hat keine Schwierigkeiten, sein Geld und Gut zu nehmen und abzuhauen. Es ist sehr einfach und gar nicht schwierig, von Gott so endgültig wegzulaufen, dass man schließlich am Ziel des Weglaufens ankommt in der Hölle. Mir schaudert, wie viele Menschen auf dem Weg in die Hölle sind. Das Weglaufen ist nicht schwer, aber das nach Hause kommen ist so schwierig. Das Umkehren, das Zurückkommen. Und es käme überhaupt kein Mensch zum lebendigen Gott zurück, wenn Gott in seiner Barmherzigkeit nicht selber die größten Schwierigkeiten auf sich genommen hätte. Wir brauchen nur noch umkehren und sagen, ich habe gesündigt. Alles andere übernimmt er. Darum ist der Sohn Gottes aus der anderen Dimension gekommen, meine Freunde, aus der Welt Gottes, dass Menschen heimkommen können. Darum hat Jesus am Kreuz gelitten, dass Menschen nach Hause kommen können zu Gott. Nein, es geht mir nicht um Religion, um Kirche, um Christentum, sondern dass sie nach Hause kommen zum Vater. Und sehen Sie, darum geht uns das Sterben des Herrn Jesus und seine Passion und sein Leiden so unsagbar nah an. Das ist wie Bischof ihre ganzen Wochengeschäfte. Hier ist die Tür, das Leiden Jesu, um nach Hause zu kommen zum Herzen Gottes. Und ich will Ihnen offen sagen, ich habe Gott gebeten, er möge es mir doch schenken, dass durch die Predigt heute Morgen, durch die Betrachtung des Leidens Jesu, einige von Ihnen wirklich nach Hause kommen. Und ich hoffe, er wird mein Gebet erhöhen. Und so wollen wir nun heute betrachten die Fesseln Jesu. Ich sagte, wir haben uns mal auf die merkwürdige Sache kapriziert, dass wir die Gegenstände des Kreuzes, des Leidens Jesu besprechen wollen. Wir haben schon gesprochen von den Würfeln, mit denen die Kriegsknechte gewürfelt haben, und wir haben von den Nägeln gesprochen, mit denen er angenagelt war, und nun sind wir also heute an den Fesseln. Wir gehen nicht der Reihe nach vor, sondern so ein bisschen kunterbunt, wie das immer bei uns ist. Ne? Die Fesseln Jesu, überschreiben wir die Predigt in den Text. Und ich habe wie üblich 3 Teile. Ist heute nicht ganz leicht rauszukommen, aber ich hoffe, es gelingt. 3 Teile, die Fesseln Jesu. 1. Teil, die Predigt der Fesseln. Meine Freunde, diese Stricke, mit denen Jesus gebunden wurde am Morgen des Karfreitags, als er zu Pilatus geschleppt wurde, Diese Fesseln haben mir eine Predigt gehalten. Allerdings, diese Predigt der Fesseln hat nur zwei Teile. Meine Predigt haben immer drei Teile. Schwierig, nicht? Die Predigt der Fesseln hat zwei Teile, aber es ist eine eindrückliche Predigt. Diese Fesseln Jesu predigen vor allem. Es ist eine schreckliche Welt, in der wir leben. Es ist eine gefallene Welt, in der wir leben. Es ist eine schreckliche Welt, an die du dein Herz hängst, wenn du vom lebendigen Gott wegläufst. Und wir hängen doch unser Herz alle an die Welt. Was tun wir eigentlich? Die Fesseln geben uns mal illusionslos ein Bild, wie die Welt ist, an die wir unser Herz hängen. Sehen Sie, ich habe vor kurzem in der Zeitung das Bild eines jungen Mörders gesehen. Der wurde in Handschellen gefesselt. Heute hat man nicht mehr Stricke, heute gibt das Klick-Klick nicht. So etwas, alles technisch sogar, die Fesseln. Der wurde also in Handschellen vor Gericht geführt. Und da habe ich in der Zeitung dieses junge Gesicht angesehen und die gefesselten Hände. Und da fiel mir alles ein, was in der Bibel vom Sündenfall steht. Als ich diesen jungen Mörder sah, dachte ich, ja, die Welt ist nicht mehr, wie Gott sie geschaffen hat. Sehr gut. Da steht der Sündenfall. Da steht der Aufruhr von unseren Herzen gegen Gott. Und jetzt ist so, dass die Bibel sagt, der Teufel ist der Gott dieser Welt. So steht in der Bibel. Der Teufel ist der Gott dieser Welt. Wenn wir vom Herrgott reden, dann wissen sie vom Teufel reden. Und jetzt regieren Streit und Hass. Haben sie nicht Kraft? Und Lüge. Und Geldgier und Unreinigkeit. Süchte. Die Fesseln, die predigen, wir leben in einer gefallenen Welt. Und meine Freunde, die Fesseln Jesu nun, die reden noch was viel Schlimmeres. Es ist mir schrecklich, dass ich an so einem schönen Morgen so schreckliche Sachen sagen muss. Aber Predigt muss die Wahrheit sagen. Die Fesseln Jesu predigen noch was Schrecklicheres. Sehen Sie, es ist hoch in Ordnung, wenn ein Mörder Fesseln trägt, nicht? An Mörderhände gehören die Fesseln. Aber ist denn Jesus ein Mörder? Ist denn Jesus ein Übeltäter? Er hat gesagt, von großem Volk, wer kann mich einer Sünde zeihen? Das würde ich nicht riskieren, so vor Ihnen zu fragen, wer kann mich einer Sünde zeihen? Denken Sie mal rund. Sehen Sie, Jesus konnte es riskieren. Wer kann mich einer Sünde zeihen? Und niemand wagt etwas zu sagen. Und er trägt dessen der Unschuldige, der Unschuldige. Meine Freunde, da wird deutlich, wie die Welt von Gott gefallen ist. Versteht ihr das? Dass die Macht und die Gerechtigkeit oft gegeneinander sind. Daran wird schauerlich deutlich, wie die Welt gefallen ist von Gott. Dass der Unschuldige Fesseln trägt und die Mächtigen Unrecht tun. So ist die Geschichte Jesu. Und meine Freunde, so ist heute in der Welt oft, dass die Mächtigen oft Unrecht tun und die Unschuldigen Fesseln tragen. Die Bibel sagt immer, überall, dass die im Einfluss haben, und wenn es bloß eine kleine Macht ist, dass man das Recht handhaben soll, dass die Mächtigen der Welt das Recht handhaben sollen, und dass es oft nicht so ist, das zeigt, wie satanisch die Welt ist, wie schrecklich, wie gefallen aus der Hand Gottes. Sehen Sie, das predigen die Fesseln Jesu, und an solch eine Welt hängen sie ihr Herz. Da bauen sich an, da ist ihr ganzes Herz drin, in solch einer Welt. Meinen Sie nicht, dass es Zeit wäre, dass Sie mal die Vision bekommen eines Reiches Gottes in dem Macht und Gerechtigkeit eins sind? Meinen Sie nicht, ganz kurz gesagt, dass es Zeit wäre, dass Sie umkehren, sich zum Herrn Jesus bekehren, dem König dieses Reiches? Warum hängen Sie Ihr Herz an diese Welt und gehen mit der Welt verloren in Ihrem Elend? Meinen Sie, es wäre nicht Zeit, dass Sie umkehren und dem Ihre Hand geben, der Sie Ihnen entgegenstreckt, dem Heiland von Golgatha? Sehen Sie, als ich noch ein Junge war, ein kleiner, süßer Junge, Haufen Geschwister, da war mal irgendeine alte Tante, die hatte die Idee, dass wir bei irgendeinem Fest auftreten sollten, alle Geschwister und so ein Lied singen. Und dann haben wir also schrecklich dieses Lied lernen müssen. Und es ist merkwürdig, was man damals als Kind gelernt hat, das kann man einfach. Ich habe es damals dösig gesungen, da wurden wir so bengalisch beleuchtet, all die Kinder hinter. Ich habe es damals nicht verstanden, wissen Sie, aber heute verstehe ich es. Ist's auch eine Freude, Mensch geboren sein? Darf ich mich denn heute meines Lebens freuen, wo so viele Tränen, so viel Angst und Not, so viel bange Sehnen, Schmerz und endlich Tod? Ja, es wär zum Weinen, wenn kein Heiland wär. Aber sein Erscheinen bracht den Himmel her. Wer zu ihm kann sagen, mein Gott und mein Herr, der darf nimmer klagen, stets wird's herrlicher. Ich weiß nicht, wie man der gefallenen Welt leben will ohne ein Heiland. Die Menschen machen's, aber es ist auch danach. Ah, lieben Freunde, diese Fesseln predigen gewaltig von der gefallenen Welt, aber diese Fesseln haben noch einen anderen Teil in ihrer Predigt und der ist wunderschön und der ist herrlich. Und dem muss ich Ihnen auch noch sagen, wenn ich von der Predigt der Fesseln in meinem ersten Teil rede. Diese Fesseln predigen noch einen schönen Predigteil. Sehen Sie, alles, was mit dem Leiden Jesu zu tun hat, alles, ist überschrieben mit zwei Wörtlein. Mit den beiden Wörtern, für mich. Also die ganze Bibel singt gleich dann diese Melodie für dich. Jesus, der Sohn, wird arm, auf dass du reich wirst, so steht in der Bibel. Jesus, der Sohn Gottes, bekommt Wunden, dass du heil wirst, so steht in der Bibel. Jesus, der Sohn Gottes, erleidet den Tod, damit du das Leben kriegst. Jesus, der Sohn Gottes, wird ein Angeklagter, damit ich gerecht werde vor Gott. Verstehen Sie? Das ist immer dieser wundervolle Tausch für mich. Und das steht auch über den Fesseln Jesu. Für mich. Jesus wird gebunden, damit wir von den Banden Satans frei werden. Nur das klingt jetzt so bombastisch, Bande Satans, da sitzt eine liebe Oma und sagt, Pastor Busch, in der Kirche lässt man sich gefallen, aber was heißt schon Bande Satans? Das klingt großartig und ich muss Ihnen sagen, ich sehe um mich herum nur Bande Satans. Ich suche eine glückliche Familie, überall Krach. Da ist ein Mann, der ist irgendeiner Frau hörig, Bande Satans. Ein junges Mädchen, die ihr Leben einfach verdirbt. Bande Satans. Da ist ein Mann nur noch vom Geld besessen. Er hat seine Familie keinen Blick mehr, nur noch Beruf und Geld verdienen. Merkt nicht, Bande Satans, da sitzen doch so eine hier. Kann nicht sehen, dass ihre Frau und Kinder nebendran Not leiden. Und am Ende wollen sie noch eine Beerdigung, nur Arbeit war dein Leben und wissen nicht, dass sie Knechte des Teufels waren. Da ist er einem alkoholhörig und da ist Krach und Streit und man muss sein ewig morgens bis abends seinen Streit auswächten. Und da ist er einem Hochmut gebunden und da kann er nicht beten, wo ich hinsehe, sehe Bande Satans. Kinder nicht mehr mit den Eltern verstehen. Geht aber hart auf seinem Standpunkt. Bande Satans. Ach, verzeihen Sie, ich habe nur soeben eine kleine Kostprobe gegeben von dem, was ich letzte Woche erlebt habe. Nicht? Verstehen Sie?
Das ist nicht ein großes Wort, das ist die Wirklichkeit der Welt.
Es geht im 116. Psalm, ein schrecklicher Satz. Stricke des Todes hatten mich umfangen. Ich kam in Jammer und Not. Seien Sie mal ehrlich, kennen Sie das nicht? Stricke des Todes hatten mich umfangen. Ich kam in Jammer und Not. Und nun steht Jesus hier und trägt die Bande an unserer Stadt. Schauen Sie den gebundenen Jesus an und glauben Sie es. Er trägt für Sie die Bande, damit Ihre Bindungen zerrissen werden. Oh, Sie unglückliches Herz, schauen Sie auf Jesus und gehen Sie im Glauben in die Freiheit. Wir singen gerne im Weihklaus einen Vers, der heißt so, den habe ich sehr gerne. Fühlst du dich noch gebunden, entreiß dich nur beherzt, denn das Lamm hat überwunden, was deine Seele schmerzt. Auf Jesus sehen und in die Freiheit gehen. Lieben Freunde, ich muss zum zweiten Teil kommen. Das war also die Predigt der Fesseln. Gefallene Welt, aber Jesus hat Fesseln für dich. Jetzt kommt mein zweiter Teil. Würden Sie so gut sein, das letzte Fenster auf der Galerie aufzumachen? Es ist sehr warm hier. Unser Heizer hat gemeint, Sie könnten frieren. Aber gebe Gott, dass Ihre Herzen noch wärmer werden vor dem, was ich predige. Zweitens, der Unsinn der Fesseln. Der Unsinn der Fesseln. Jawohl, der Unsinn, habe ich gesagt. Der Blödsinn der Fesseln. Und sie banden Jesum, also wenn man sowas liest. Da binden sie die Hände, die sich ausstreckten, und ein tobender Sturm wurde stille. Da binden sie den, der dem Tod den Lazarus entrissen hat, mit einem Wort. Kann man denn so einen binden? Hier. Ich würde sagen, es ist eine Dokumentation der Dummheit der Menschen. Passen Sie auf. Im Psalm 2, da steht, dass der lebendige Gott uns gebunden hat, mit festen Bindungen. Und nun steht da weiter, dass die Menschen, wir, uns aufmachen und sagen, wir wollen die Bindungen Gottes zerreißen. Wir wollen endlich frei sein. Und da geht es im Psalm weiter so. Wissen Sie, wie es weitergeht? Der im Himmel sitzt, lacht ihr. Gott lacht diese ganze abendländische Welt einfach auf. Da haben sie Philosophien gemacht, um die Bindungen Gottes zu reißen, und Gott lacht. Stellen Sie mal vor. Der im Himmel sitzt, lacht ihrer, und doch Herr spottet ihrer. Gott lacht uns aus, dass wir seine Bindungen zerreißen, seine Gebote mit Füßen treten, und da wollen wir ihn binden, den geoffenbarten Gott Jesus. Nein, sowas. Und sie banden Jesus, und es ist nie was Verrückteres geschehen. Sehen Sie, im Alten Testament kommt auch ein Starker vor, der gebunden war. Wisst ihr, wer das ist? Wer? Richtig, ja? Ist beinahe gehört. Ausgezeichnet. Sehen Sie, die wissen was von der Bibel. Haben Sie auch gewusst? Simson. Und dieser Verlobte Gottes war eines Tages gebunden mit Stricken. Und als er in das Lager der Philister gebracht wird, und da hört er das Siegesgeschrei der Philister, da kommt der Geist Gottes über ihn, da zerreißt er die Stricke, als wenn es versenkte Fäden wären, und wirft den Philistern die Brocken ins Gesicht. Nicht? Glauben Sie, dass Jesus das nicht gekonnt hätte? Wenn ich ganz ehrlich bin, würde mir die Passionsgeschichte eigentlich so mächtig einleuchten. Und da darf Jesus zerriss die Stricke und schmisse dem ollen Kaiphas an den Kopf, würde uns einleuchten. Nicht? Er konnte es doch. Jetzt frage ich Sie, warum tut das Jesus nicht? Warum zerreißt er die Stricke nicht, die doch bei uns an seinen Händen, an den Händen des Königs der Welt lächerlich sind? Warum zerreißt er die Stricke nicht? Warum nicht? Meine Freunde, wir sind im Heiligtum jetzt, weil er stirbt.
sterben will, weil er leiden will. Hier steht wieder, für mich. Jesus trägt der Starke die Stricke, weil er nur ein Ziel vor Augen hat, das Kreuz. Das Kreuz. Und wir können das ja gar nicht verstehen, meine Freunde, wenn wir nicht ein ganz bestimmtes Kapitel der Bibel immer wieder studieren. Das Kapitel Jesaja 53. Und ich bitte Sie, lesen Sie in dieser Passionszeit für sich 3, 4, 5, 10 Mal Jesaja 53. Lesen Sie es betend, wie Sie in die Augen aufgehen, Sie verstehen. Da verstehen Sie das Leiden Jesu. Ich habe als junger Student eine Examensarbeit drüber gemacht und habe nichts begriffen und bekam eine 1. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Jesaja 53, behalten Sie Jesaja 53, so lange lesen, bis Sie niederfallen vor dem Kreuze Jesu. Da sehen wir den gebundenen Heiland, da steht er. Er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und dann heißt es, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Er duldet die Fesseln, weil er nur ein Ziel vor Augen hat, das Kreuz. Und jetzt müsste ich Ihnen die Herrlichkeit des Kreuzes Jesu schildern. Ach, ich armer Pastor, wer kann denn das? Die Bibel braucht viele herrliche Bilder. Sie sagt, da ist der Bürge, der für mich eintritt. Er hat für mich gebürgt, jetzt tritt er für mich ein. Die Bibel sagt, er ist der hohe Priester, der ein Versöhnungsopfer bringt, das mich mit Gott endgültig versöhnt. Jetzt brauche ich keine Priester mehr. Die Bibel sagt, er ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde wegträgt. Die Bibel sagt, da kauft er mich los aus der Knechtschaft der Welt. Die Bibel sagt, da bezahlt er für mich, der reiche Heiland. Unendlich viele Bilder. Sehen Sie, wenn Sie gar nichts von verstehen, dass Jesus den Unsinn der Fesseln trägt, zeigt Ihnen, dass er entschlossen ist, dich und sie unter allen Umständen zu erlösen und zum Kind Gottes zu machen. Tun Sie, was Sie wollen. Jesus ist entschlossen, für Sie zu sterben. Er hat Sie gemeint. Und sehen Sie, wer das begreift, der kann der Passionszeit nur beten, Herr, lass deine Todesfeind an mir nicht verloren sein. Nicht beten wir, Herr, lass deine Todesfeind an mir nicht verloren sein. Lassen Sie mich noch kurz ein Letztes sagen. Hoffentlich haben Sie noch genug Sauerstoff und genug Esprit und dass Sie den letzten Teil noch aufnehmen, ist vielleicht der Wichtigste. Die Fesseln Jesu. Die Predigt der Fesseln, der Unsinn der Fesseln und jetzt drittens die Schönheit dieser Fesseln. Ich habe Schönheit gesagt, ja. Es waren zwar wahrscheinlich alle Stricke oder neue Stricke, aber sie haben eine heimliche Schönheit. Und wissen Sie, was das ist? Die heimliche Schönheit dieser Fesseln Jesu ist, dass sie ein Hinweis sind auf die Fesseln, mit denen ein gläubiges Herz den Heiland an sich bindet. Ehe das erklären. Sehen Sie, ich sehe die Christknechte, wie sie Jesus binden und dabei sagen, du sollst uns jetzt nicht mehr auskommen. Und weglaufen. Da machen sie einen Knoten, einen Schieberknoten oder was. Meine Freunde, genauso sagt ein gläubiges Herz, Herr Jesus, du darfst mir nicht mehr aus meinem Leben weglaufen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das versteht, aber wer Jesum gefunden hat, der hat nur noch eine wirkliche Angst, dass der Heiland aus meinem Leben weggehen könnte und ich ohne ihn in Ewigkeit bleiben müsste. Und darum hat ein gläubiges Herz einen Wunsch, Herr Jesus, ich möchte dich binden wie die Kriegsknechte, dass du mir nicht weggehst.
und denken Sie, ein gläubiges Herz hat Stricke bereit, ihn zu binden. Und ich bin sehr glücklich, dass die Entdeckung meines Lebens, darum bin ich Pastor, dass ich die Stricke entdeckt habe, mit denen ich Jesus an mich binden kann. Wollen Sie die wissen? Da muss ich zunächst sagen, ein Strick ist ja immer zusammengedreht aus mehreren Stricken, nicht? Und der Strick, mit dem ich Jesus an mich binde, ist aus zwei Stricken zusammengedreht. Erstens, ein zerbrochenes Herz. Ein zerbrochenes Herz, wissen Sie, was das ist? Wenn mir jemand begegnet, ich tue Recht und scheue niemand und ich bin gut und die anderen, das ist kein zerbrochenes Herz. Und wenn sie noch so christlich sind, Jesus geht ihnen davon. Ein zerbrochenes Herz bindet ihn. Passen Sie auf, als der Petrus hinausging und bitterlich weinte über sich, als seine Gerechtigkeit wie Scherben vor ihm lag, als er sagte, ich habe alles falsch gemacht und mein Herz ist böse. Was soll werden? Als er weinte über sich, da band er den Herrn Jesus mit unlösbaren Stricken an sich. Der Herr ist nah denen, die zerbrochenen Herzen sind. Ach, was versteht die Welt davon? Aber Kinder Gottes verstehen es. Zerbrochenes Herz, das bindet Jesus. Da kann er nicht weg, da kann er nicht weg, da kann er nicht weg. Und das zweite, der zweite Strick, ein völliges Vertrauen. Kennen Sie die Geschichte von dem kananäischen Weiblein, die Jesus wegschickt? Geh doch. Und sie einfach sagt, warum, wenn ich ein Hund bin, aber Hunde kriegen auch Brosamen. Ich habe so ein Vertrauen zu dir, du kannst mich nicht wegschicken. Und dann konnte Jesus nicht anders als helfen. Ein völliges Vertrauen zu Jesus, da muss er antworten. Da kann er nicht weg. Und sehen Sie, die Bibel ist voll von so herrlichen Geschichten von zerbrochenen Herzen, die mit völligem Vertrauen zu dem Mann mit den Nägelmalen kamen zu Jesus. Der Petrus und der Schächer und die große Sünderin und der Zachäus und der Wilhelm Busch. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie dabei sind in der großen Schar der zerbrochenen Herzen, die mit einem unendlichen Vertrauen nur eins wissen. Ich muss Jesus selber haben. Ich muss Jesus selber sprechen. Lass uns beten. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nicht die Stolzen und Großen und Starken rufst, sondern dass wir vor dir uns zeigen dürfen, wie wir sind, schuldig und beladen und zerbrochen und arm. Und all dein Reichtum, deine Kraft und Stärke soll uns gehören. Herr, lass deine Todespein an mir nicht verloren sein. Amen. Wir wollen das Lied 50 aufschlagen. Den letzten Vers, Lied Nummer 50, den sechsten Vers. Also unseren Tafeln dürfen Sie nicht glauben. Zum Schluss singen wir in der Passionszeit stehend immer 54. Geht das? Habt ihr nicht das? Habt ihr nicht das? Ist nicht da? Nein, dann bleiben wir. Gut, dann bleiben wir dabei. Pardon. Posaunenchor nicht da. Das ist mein Fehler. Das ist mein Fehler. Also dann singen wir Vers zum Schluss. Verzeihen Sie, das ist eine kleine Panne. Anhang 36. Anhang 36. Nein, ja, zum Schluss nach dem Segen.
Anhang 36, Vers 1. Nächstes Mal singen wir wieder 54. Lass uns doch still werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Heil von dem Haupt, von dem Herrlichkeit,
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.
Jesu Gnaden.